wenn ich, also da war auch nie viel schlechtes Gewissen meistens so. Es war dann eher danach so, wenn es wieder so ausgeartet ist, dass ich mich erstmal wieder aufbauen musste, so. Aber sonst, während ich dann schon das erste Glas hatte, das war ein, ich habe mich drin gebadet in diesem Rückfall. Ich habe mich drin gebadet. Ich habe wirklich gesagt, jetzt ist eh alles egal und scheiß doch drauf. Und dann habe ich das richtig genossen, so, ne. Bis ich dann gemerkt habe, boah, jetzt kann ich es wieder nicht kontrollieren und renn schon wieder runter netto, so, ne. Also, dann wurde es auf jeden Fall, dann kam die Angst wieder dazu und dieses, jetzt habe ich wieder die Kontrolle verloren. Und dann ist mir erst meistens bewusst geworden, oh Gott, du hast dir das alles wieder eingeredet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und dies ist Teil 2 des Gesprächs mit Annemarie. In diesem zweiten Teil redet Annemarie über ihre Alkoholabhängigkeit. Der letzte Teil drehte sich ja hauptsächlich um die Crystal Meth Abhängigkeit oder primär um die Crystal Meth Abhängigkeit. Jetzt erzählt Annemarie über ihre Alkoholsucht, über die Rückfälle, wie sie mit diesen Rückfällen umgegangen ist, wie sie es aus all dem herausgeschafft hat. Sie teilt mit uns ihre Learnings, was sie jetzt richtig macht, was sie damals noch nicht konnte und ja, und das schöne Leben jetzt. Also ein sehr anregendes Gespräch. Falls du hier ganz neu bist, herzlich willkommen und eventuell hörst du dir auch noch Teil 1 an. Das ging diesem Gespräch sozusagen vorweg. Ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Und ja, dass einfach ich in der Wohnung da fast auch gestorben wäre einmal, ne? Und er hat dann auch aus der Überforderung heraus meinen Papa angerufen, dass er nicht weiß, was er machen soll, ich nicht mehr hochkomme und so. Und das war wirklich so ein Tag, war ich dann auch schon den fünften Tag oder so. Ich weiß nicht, ich bin mit 3,14 eingeliefert worden und also Promille und habe da wirklich dann, ja, also es war knapp. Und dann haben die dann auch so gesagt, jetzt sie brauchen eine Therapie. Das geht so nicht. Das geht nicht. Ich hatte dann auch mehrere Entzüge und mein Ex-Freund hat dann auch gesagt, also mein damaliger Freund auch gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ja, das ging dann los, dass ich so gerade so im letzten Jahr unserer Beziehung meine Therapien gemacht habe, meine ersten, erst zur Suchtberatung, dann war ich in so einer Gruppe und dann hatte ich meine erste Kombi-Therapie gemacht. Das war so 2013, da habe ich meine erste Kombi gemacht und war das erste Mal stationär.
Anna,
Aber
ganz kurz,
ja.
bevor du über die, voll spannend, bevor du über die stationären Aufenthalte und so sprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du alleine zu Hause getrunken und wie kam es dazu, dass du sozusagen, kannst du dich noch erinnern, wie es dazu kam, dass du irgendwie nicht mehr aufhören könntest? Gab es dann bestimmten Anlass? War es eine Feier? War es irgendein Problem, was du hattest? Oder war es einfach so out of the blue? Oder wie kam es dazu, dass du 5 Tage so durchgetrunken hast?
Meistens begann es einfach so mit so einem Vorhaben von, ich habe jetzt irgendwie, bin eingeladen irgendwo, es ist irgendwo eine Feier und man nimmt sich vor, wenig zu trinken. Das war ja immer mein Vorsatz, wenig, und dann hörst du auf. Dann war die Feier vorbei, ich bin schon da, irgendwie extrem eskaliert. Dann hatte ich so einen fetten Kater, das sehr unerträglich war für mich. Und dann habe ich weitergetrunken. So ist das dann immer zustande gekommen. Und dann war das eine Spirale. Dann hatte ich eine Angststörung noch entwickelt und das war der absolute Abfuck, weil ich dann halt wirklich immer in die Angst gerutscht bin. In der Verkaterung waren immer diese Angst, diese Panikattacken wurden immer schlimmer. Ich bin dann auch auf Arbeit irgendwann aus dem Massageraum rausgerannt, weil ich dachte, ich kriege keine Luft mehr und ich konnte keine Bahn mehr fahren. Also ich konnte nicht in der Schlange stehen. Ich konnte gar nichts mehr, weil diese Panikstörung auch so krass wurde dann. Und dann, die Panikstörung war eigentlich auch das, was dann immer so in die Länge gezogen hat, weil ich dann mich beruhigen musste irgendwie. Und dann war das so ein Kreislauf, der war total schwierig, weil ich halt immer, ich habe getrunken, weil ich Panik hatte und hatte Panik, weil ich getrunken hatte. Und das war halt echt irgendwie auch doof. Und es hat. Und dann, ja, und ich glaube, mein Gamma-Typ oder so ist halt dann einfach dieses, du trinkst irgendwann, bis du nicht mehr kannst, so. Und das ist, ja, wie das dazu kommt, das weiß ich gar nicht so richtig, warum das, wahrscheinlich ist es einfach das Dopaminsystem da im Kopf, was dann einfach, gib ihm, sagt. Und ja, es ist wirklich krass, also, ja. Man denkt auch nicht mehr drüber nach. Man trinkt einfach nur noch.
Was würdest du Leuten raten, die versuchen, also die irgendwie ein Problem haben mit Alkohol und das irgendwie wissen, aber irgendwie noch nicht so komplett realisiert haben, sondern einfach vielleicht den Podcast hier hören und denken, ach, ich weiß, ich muss mich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, ich habe da irgendwie so ein Problem, aber wie kriege ich das hin, noch ein bisschen moderat zu trinken? Was würdest du Leuten raten, die eben nicht, die kontrolliert trinken wollen?
Funktioniert nicht. Also das, wenn man sich das schon fragen muss und das versuchen muss, dann ist es schon eigentlich zu spät, meiner Meinung nach. Ich würde jedem einfach raten, sich mal ein offenes Meeting zu setzen, ob das bei AA ist oder irgendeiner anderen, ob bei der Diakonie. Es gibt die Türen stehen weit auf und es gibt viele Gruppen und man kann einfach gucken, gibt es ein offenes Meeting, sich einfach reinsetzen. Man muss weder was sagen, noch muss man da irgendwie über sich erzählen oder so, aber einfach mal zuhören. Und alleine schon durch das Zuhören merkt man, oh, okay, das ist ähnlich bei mir, so hat es bei mir auch angefangen. Und da, also es war das, was mir geholfen hat, dass ich erstmal gemerkt habe, boah, das geht vielen so und boah, das ist genau so, wie ich das erlebt habe. Und ja, das Eingeständnis kommt dadurch eben auch ein bisschen schneller. Und ja, sobald ein Leidensdruck einfach auch da ist, in die Öffnung gehen und Hilfe holen. Suchtberatung ist eine gute erste Anlaufstelle und da kann man erstmal erzählen, wie es einem geht, wie man sich verhält. Man muss halt einfach ehrlich sein. Also die Bereitschaft zur ersten Ehrlichkeit ist natürlich total wichtig, wenn man sich da in die Suchtberatung setzt und irgendwie nur die Hälfte erzählt und die andere Hälfte, die heftige Hälfte, die einem selber ja so viel Angst macht, weglässt, dann bringt das alles gar nichts. Also ich weiß es ja von mir, ich war bei so vielen Suchtberatungsstellen und habe einfach einen Scheiß erzählt, weil ich einfach selber das nicht wahrhaben wollte. Ne? Also wenn man wirklich wissen will, ob man ein Problem hat, dann muss man ehrlich sein und das wirklich auch gerne im Fachpersonal, und das ist bei der Suchtberatung, sind die super ausgebildet, oder eben auch in eine Suchtgruppe gehen, wo die Menschen die Erfahrung einfach gemacht haben und dann einfach, ja, ehrlich sein, das ist das Allerwichtigste.
Ja, ja.
Und dann kann man ja sehen, okay, krass, es ist so, aber man muss halt bereit sein dann für die Wahrheit, die da eben dann kommt. So.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall in die Öffnung gehen, weil es wird ja, die meisten Leute um einen rum haben selber so eine gestörte Beziehung zu Alkohol, weil wir sind nun mal in Deutschland auch eine echte Trinkergesellschaft und da wird erstmal nur gesagt, ach, so schlimm kann es ja nicht sein und was, du darfst nicht mehr trinken und wieso willst du weniger? Also es ist nicht hilfreich irgendwie, sich mit Freunden und Bekannten darüber auszutauschen. Ich würde auf jeden Fall Menschen wählen, die Ahnung haben, so. Und vielleicht auch wirklich selber den Verlauf der Genesung auch vielleicht schon begonnen haben, so, und oder im Heilungsprozess selbst angekommen sind, so.
Total.
Das sind die richtigen Adressen, glaube ich, mit denen ich darüber sprechen würde. Aber Rat bei der besten Freundin, die vielleicht selber jeden Tag ihr Weinchen trinkt, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Genau.
Nein. Und vor allen Dingen auch sich Geschichten, auch genau wie du sagst, sich auch Geschichten anhören von anderen, die schon immer, also tausende Menschen probiert haben, kontrolliert zu trinken. Es klappt nicht. Es ist einfach, wenn man an einem bestimmten Punkt ist und das schon eigentlich für sich weiß und so versucht mit aller Kraft es zu kontrollieren,
es ist halt diese Verleugnungsstrategie der Sucht. Ne?
Ja, ja.
Sucht ist ein Meister der Verleugnung. Es ist unglaublich, was man sich erzählt, damit man weiter trinken kann.
Ja,
also ich habe so viele Geschichten am Anfang, also es liegt am Schnaps, dachte ich, es liegt am Schnaps. Jetzt nur noch Bier. Bier ist soft, Bier ist okay, Bier ist super. So, also solche Sachen. Alk ist Alk. So. Oder ich trinke nur bis dahin und dann trinke ich nur Wasser. Hat vielleicht zweimal geklappt und dann ging es wieder voll in den Absturz. Also es ist einfach, Alkohol ist Alkohol. Es ist egal, was, wie viel, wann, wie und ob man sich das einmal in der Woche nur vornimmt oder nur am Wochenende. Irgendwann kippt es trotzdem so. Und das ist halt die Machtlosigkeit, sich eingestehen. Dieser Substanz gegenüber ist das Allerwichtigste und es ist halt auch echt der erste Schritt bei uns beim AA-Programm. Ich gebe zu, dass ich machtlos bin. So, und das ist halt wirklich, darauf fußt alles. Und wenn ich das nicht mehr eingestehe, dass ich das nicht unter Kontrolle habe und dass ich es auch nicht alleine schaffe. Ich habe mir so lange eingeredet, ich schaffe das alleine, ich kann das mit meinem Leben kombinieren, ich kann Karriere machen und nebenbei stoffen, das kriege ich hin. Das klappt vielleicht mal ein paar Monate, aber zu welchem Preis? Also du machst dich so kaputt, seelisch und körperlich.
Boah,
und
Es ist so krass.
Ja,
es ist auch überhaupt dieses Ganze, also Auch dieses immer wieder
Ja.
darüber so viel nachdenken zu müssen. Wann konsumiere ich oder wann trinke ich? Wann ist es nicht zu viel? Wann ist es zu viel? Und dann dieser Kraftakt ist auch kontrollieren zu können. Das ist wie so ein Pferd, was irgendwie losgaloppieren will. Du musst die ganze Zeit die Zügel so eng halten und sitzt drauf und kannst gar nicht das Surrounding genießen, sondern bist irgendwie permanent nur damit beschäftigt, diesen Gaul im Zaum zu halten.
Das ist so schön, dass du das sagst. Das ist so schön, dass du das sagst, weil ich habe letztes Mal auch überlegt, eigentlich war ich die ganze Nacht einer Party nur damit beschäftigt, zu überlegen, wann, wie viel ich wo jetzt wieder was trinke oder nehme und wo ich das nächste kriege und wie ich das am besten verheimliche, dass ich schon zu viel habe und so weiter. Also ich bin wirklich nur, es ging nur um die Substanz. Ich konnte weder die Menschen genießen, noch die Musik genießen, noch mich selbst spüren. Ich war nur die ganze Zeit in diesem Craving oder in diesem Gedankenkarussell gefangen und ich war da für den Alkohol oder für die Drogen und nicht für die Party oder für das schöne Erleben. Und jetzt nehme ich das alles so anders wahr. Ich gehe jetzt nicht mehr auf Techno-Partys feiern, aber ich gehe jetzt Ecstatic Dance oder mache halt schöne Hippie-Sachen, so Yoga und Festivals, die halt drogenfrei sind. Und das ist so unglaublich schön, das in voller Gänze, in voller Klarheit fühlen und erfahren zu können, ohne dass ein einziger Gedanke in diese verkopfte Besessenheit reingeht. Das ist so, so schön. Und deswegen fand ich das ganz, ganz toll, was du gerade gesagt hast, weil das ist wirklich so wichtig. Es ist so,
Oh.
so viel schöner.
Es ist so viel
Ja.
schöner, ja. Und diese Größe in diesen kleinen Sachen zu finden auch. Also es geht bei mir auch ganz,
Ja.
also einmal bedenkt so, boah, krass. Also man es ist wie, man kann so in einen Baum anschauen und man sieht nicht nur den Baum, so kannst du richtig in den Baum reingehen und man kann so viel
Ja.
entdecken. Also es wird immer, alles wird immer größer und größer und größer, oder? Während Sucht einen immer alles kleiner,
Ja.
kleiner und kleiner macht.
Auf jeden Fall, deine Wahrnehmung ist zu scharf und so. Ja, man ist einfach so offen für die Welt wieder. Und eben, man fühlt alles viel intensiver. Weil
Ja.
man war ja die ganze Zeit im Nebel. Man war ja die ganze Zeit gedämpft. So. Und
Ja.
ja.
Ja,
Diese
ja, ja.
Wahrnehmung von den kleinen Dingen, ob es ein Windzug ist oder wie du sagst, ein Baum fühlen, ist ja auch alles Energie, ne? Also diese Ganzheit und auch wie sehr die Realität einfach auch mal fetzt, ne? Also es ist
Ja.
einfach total schön. Und ich dachte mir so manchmal, boah, warum wusste ich das nicht? Wie schön das ist. Und ich freue mich halt auch so sehr daran, so, ne, dass dieses Leben, wie es jetzt ist, so erleben zu können, ne? Und ich will es wirklich nicht mehr anders haben. Und ja, es ist nicht besser, so wenn man jetzt einen saufen würde, ich würde mir eigentlich die Qualität wieder komplett wegnehmen, die ich jetzt habe, so. Das ist mir halt voll bewusst, deswegen ist es auch sicherlich zunehmend wird es auch einfacher, ne,
Ja.
das Leben so zu führen.
Ja,
Ja.
absolut, absolut. Und auch diese Möglichkeit zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und auch gerade in herausfordernden Situationen andere Wege zu finden, mit denen umzugehen und dann daran wachsen zu können. Und ja, das ist für mich auch irgendwie so immens wichtig, so in meiner Reise, weil ich hatte das Gefühl, mir sind so. Dann doch, also wie auch wenn ich jetzt, ich bin in Peace inzwischen damit und so weiter, aber doch viele Jahre einfach an Entwicklung verloren gegangen, die, ja, in denen man einfach so stagniert, weil man immer wieder dasselbe tut. Das ist auch so unfassbar langweilig, immer wieder dasselbe zu tun. Also dieselben Strategien, immer wieder dieselben Gedanken zu denken, immer wieder einfach nur dasselbe Scheißmuster. Also es ist auch so. So langweilig, oder? Weil das ist ja kein neues Gefühl. Es ist immer wieder betrunken sein.
Ja.
Und nüchtern ist es aber alles so viel High Definition. High Fee. Es ist,
Ja.
es, und immer wieder, man entwickelt sich, man baut aufeinander auf, man erschafft sich selbst, man baut sein eigenes Gebäude aus. Es gibt immer wieder neue Räume. Man kann Dinge bewusst abreißen und neu anbauen. Man kann alles so gestalten. Es ist irgendwie so wie eine kreative Arbeit an sich selbst und wohingegen ein Drogendasein immer mehr einfach nur dekonstruiert. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja einen schönen Umweg gemacht in unserem Gespräch oder sind so ein bisschen ab, aber das macht gar nichts. Das ist super cool. Aber wir waren eigentlich sozusagen bei dem du hast mit Alkohol kompensiert, Du hast eine Suchtverlagerung gehabt, du bist zu deinem, bist mit deinem Freund, der sich sehr kümmert und lieb ist und dir ganz, ganz viel gibt. Und genau, und durch deine Suchtverlagerung hat es dazu geführt, dass du 5 Tage durchgetrunken hast. Du hast vorher schon sehr viel getrunken, aber das war sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und das war dann so das erste Mal, wo du sozusagen dann in die Klinik gekommen bist. Einfach mal aus einem Notruf heraus, weil du wärst tatsächlich gestorben fast.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Du bist bei den Ärzten, du bist da wahrscheinlich über Nacht geblieben, hast eine Infusion bekommen, den Magen ausgepumpt, I don't know. Und dann? Wie ging es dann weiter?
Ich war erstmal im Delir dort. Das war halt so ein Status, wo ich erstmal ein paar Tage wirklich halluziniert habe und so schwer, weil es war ein sehr schwerer Entzug. Genau, dann haben die eben wirklich gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit einer quasi gleich einer Weiterverlegung in der Klinik, so, und ich erstmal, oh Gott, und was, und gleich so, Gott, nein, also voll dagegen gesträubt, dann habe ich aber doch zugestimmt, dann ein bisschen in die Wege geleitet, und dann durfte ich aber noch ein paar Sachen holen, und ja, bin dann quasi dann in meine erste Kombitherapie gefahren, war auch bei Dresden, war gar nicht weit weg, war erst voller Angst, und Gott, und oh nein, und nach dem Entzug natürlich total destabil und total instabil und völlig wackelig noch und angstvoll und eben ja Panik und ja, bin dahin und war super, erstmal wirklich raus aus diesem ganzen Kreislauf zu sein und was Neues zu sehen. Es war unglaublich schöne Natur. Dann habe ich so meine ersten, es war eine 6 Wochen stationär. Und ja, dann habe ich erstmal dort auch wieder verlagert, den Alkohol verlagert, indem ich quasi dann dort jemanden kennengelernt habe und ja, mich komplett von dem ganzen Heilungsprozess abgelenkt habe, indem ich einfach wieder in neue Verbindungen eingegangen bin. Und habe mich dann getrennt von meinem damaligen Freund nach 6 Jahren, habe das alles quasi, ja, wieder das gleiche Muster, einfach alles weg, alles aus und jetzt muss ich hier weg und das ist jetzt der Neuanfang, jetzt geht es wieder weiter. Das war halt mein echt krasses Muster, ne? Jetzt wieder alles neu und oh, tschüss. Und habe mich abgelenkt mit dem neuen Partner damals dann, der auch natürlich nicht ohne Grund dort war. Und dann wieder voll den Cut gemacht, all den ganzen Trennungsschmerz von meinem damaligen Freund, mit dem ich ja 6 Jahre zusammen war, ne? Alles verdrängt, volle Kanne verdrängt. Und in die neue Geschichte, habe mir eine neue Wohnung gesucht dann und war dann echt wenige Wochen irgendwie dann nur noch in meinem alten Zuhause. War halt noch bei der ambulanten Therapie, weil es war ja halt, Kombitherapie bedeutet 6 Wochen stationär, 6 Wochen ambulant. Und ja, war dann in der neuen Wohnung und dann war auch schon der erste Rückfall wieder so und ich war auf jeden Fall nicht mit dem Herzen dabei. Hatte erst mal gelernt, okay, ich habe ein Problem, aber habe ganz, ganz doll immer noch bei der Überzeugung, ich schaffe das alleine, ich brauche die hier nicht. Ich habe jetzt hier meinen neuen Boyfriend, jetzt ist alles cool und ja.
Wie war der Moment, als du, also weil du bist ja 6 Wochen, ist ja auch eine lange Zeit, erstmal in der Klinik und dann 6 Wochen auch noch ambulant. Hast du schon während der ambulanten Zeit wieder angefangen zu trinken oder danach?
Nee, es war, ich glaube, kurz vor dem Ende der 6 Wochen.
Okay.
Und ich war dann, glaube ich, die letzten Termine nicht mehr gekommen. Ja.
Okay, wie kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dich sozusagen in Anführungsstrichen dazu entschieden hast, jetzt doch was zu trinken? Was weißt du, was da noch vorging?
Ich hatte erst einen Rückfall mit chemischen Drogen, weil ich gesagt habe, Alkohol geht für mich nicht mehr. Der Entzug war so schlimm, das will ich nicht nochmal erleben, aber ich kann ja wieder was Softes konsumieren. Und dann habe ich mir eingeredet, dass PEP jetzt meine neue Droge ist. Und Marihuana, und das ist ja beides soft, das ist ja nicht zu vergleichen mit Crystal oder Alkohol. Und das macht ja gar nicht das Gleiche und da komme ich viel besser runter. Also ja, mein Suchthirn hat mir wieder den größten Mist erzählt und dann war ich halt eine Weile auf PEP und habe halt hier und da mal ein bisschen Amphetamine in mir geholt und so. Und ja, habe mir da auf jeden Fall wieder mein eigenes Süppchen gekocht und meine Story wieder schön rund gemacht und habe in da ein paar Wochen so gut gefahren damit, habe ich mir eingeredet. Und ja, dann kriselte es auch mit meinem neuen Partner da und er hatte dann einen Rückfall. So, also er hatte einen Rückfall mit Alkohol vor mir. Und während wir uns getroffen hatten, war er, also er hat mich zum vereinbarten Treffen abgeholt, war total rotzen zu. Und da habe ich dann irgendwie, ich glaube, das war der Tag, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, das war der Tag, wo es gekippt ist. Dann habe ich mir dann, der war dann irgendwie besoffen auf dem Zimmer oben und dann bin ich runtergegangen, weil wir haben uns dann ein Hotel genommen gehabt. Und hatte mir dann unten in der Lobby hatte ich mir dann Sekt geholt, das weiß ich. Und dann habe ich auch wieder getrunken. Ja, und das wurde dann auch zunehmend wieder mehr. Ja, genau. Ja, und dann habe ich meine neue Ausbildung ja begonnen, hatte dann Schluss gemacht mit ihm. Hatte mich dann, weil es war wieder ein neues Projekt, wieder ein schönes neues Projekt, mit dem ich mich ablenken konnte. Dann konnte ich erstmal den Konsum wirklich pausieren, also auch schlagartig. Habe ich dann geschafft, erstmal nichts mehr zu trinken und habe auch wirklich erstmal nur sporadisch getrunken und hier und da mal eine Line gezogen. Und habe gedacht, nee, jetzt ist hier neue Ausbildung, jetzt hast du die neue Erzieherausbildung jetzt hier in der Tasche, jetzt musst du dich jetzt aber richtig zusammenreißen und jetzt ist wirklich alles neu, jetzt hast du eine neue Wohnung, bist jetzt Single, jetzt ist gut. Und es lief ein paar Wochen auch gut und ja, dann war die erste, es ist ja halt bei der neuen Ausbildung, es sind auch so ein bisschen Studenten-like gewesen, so wir haben uns dann halt auch mit der ersten Leuten aus der Klasse halt getroffen. Bei der ersten Homeparty dann in der Neuse und dann hat es nicht lange gedauert, da habe ich da auch schon wieder getrunken. So, und dann, ja, war das wieder die alte Kiste. Es war dann wieder wirklich immer mal wieder ein paar Tage mehr, dann wieder mal ein Entzug zwischendrin. Also es ging dann echt so weiter. Und zwischendrin hatte ich dann eben den Vater meines Sohnes kennengelernt. So Ende, ja, das war dann Ende 2013, Anfang 2014. Und das war dann so meine neue große Liebe. Und der hat dann aber ganz schnell gemerkt, boah, das stimmt was ganz und gar nicht. So. Ich war halt in meinem ersten Lehrjahr und hatte wirklich, es ist halt auch sehr entspannt, das erste Erzieherlehrjahr, muss ich wirklich sagen. Und hatte echt, am Anfang konnte ich das noch gut verstecken, aber dann hat er echt gemerkt, boah, die Name hat das Problem, die Frau. Und ich war heiß über Kopf in ihn verliebt. Ich war so verliebt in den, also wirklich ganz doll verknallt. Und er hat halt auch sein Päckchen mitgebracht, was er zu tragen hatte. Also das war auch nicht ohne. Aber er war halt der Erste, der wirklich mir ganz klar die Grenze gezeigt hat und dann auch bei einem Entzug dann auch im Krankenhaus gesagt hat, ich kann mit dir nicht zusammenbleiben. Ich kann das nicht. Ich habe selber so viel Scheiße gerade am Dampfen. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Und das war eine ganz großartige Handlung und ich bin ihm heute noch so dankbar dafür, weil das war der erste Mensch, der wirklich gesagt hat, so sieht es für mich hier aus. Ich denke, du brauchst ganz doll Hilfe. Du solltest intensiv wirklich überdenken, was du hier machst. ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich möchte so eine Art Beziehung nicht, weil ich habe den auch echt scheiße behandelt, ne? So zwischendrin. Ja, und da habe ich das erste Mal eine wirklich heftige Konsequenz von jemandem bekommen. So, also es war, glaube ich, die zweite, so nach dem Ding, wo meine Eltern damals mit der Psychiatrie gedroht haben, war das zweite Mal, dass ich eine richtig krasse Konsequenz gekriegt habe. Oder eben zwischendrin diese schicksalhafte Fügung, dass ich diese gefährliche Situation erlebt habe mit meinem damaligen Ex. Aber das war halt so eine ganz direkte Grenze von jemandem, der mir unglaublich am Herzen lag. Und das hat mir so weh getan und ich habe wirklich gedacht, Gott, das hat aber wirklich was bewirkt und das hat das erste Mal in mir wirklich den Wunsch von alleine, intrinsischen Wunsch in mir erzeugt, wirklich eine Therapie zu machen. Nicht da reingesteckt zu werden oder dass es empfohlen wird oder sich einfach, ja, dann aus dem Leid heraus sagen, na gut, sondern es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich will das machen. Ich will das machen. Ich will wirklich ich habe das auch selber beantragt. So. Und nicht nur hier ein paar Wochen, sondern echt 16 Wochen. So. Und das war halt dann echt richtig gut, weil da war 2016 dann echt so meine erste Langzeittherapie irgendwann nach dem ganzen Hin und Her mit ihm und habe da echt dann das erste Mal so lange Zeit stationär in der Klinik verbracht und das war schon ein Game Changer auf jeden Fall. Ja. Es war nicht die Heilungskur, das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe viel über mich gelernt in der Zeit und habe einen super Therapeuten dort gehabt, der mich sehr krass, meine Fassade, die ich aufrecht gehalten habe, immer dieses Everybody's Darling sein und dieses charmante, Fassade einfach, die ich ja mein Leben lang immer schon super hochhalten konnte, die hat er durchbrochen und hat mich da echt, ja, ich weiß noch, das war so ein Therapeutengespräch, da saßen alle, es war so eine Bestandsaufnahme, wo steht Frau so und so gerade und hat, wie ist so der Therapieverlauf? Und ich kam da an, hab mir ein Zettelchen geschrieben, wie gut es mir geht, wie gut alles ist, wie toll alles ist. Und dann hat er mich mit ein paar Sätzen so kalt erwischt, dass ich dort auf jeden Fall einen hammerharten Nervenzusammenbruch hatte. Vor den ganzen Therapeuten dort so am Boden zerstört war. Und der hatte mich quasi gebrochen in dem Moment und hatte diese Fassade durchbrochen.
Was hat er gesagt?
Er hat wirklich sowas gesagt wie, jetzt hören wir mal auf mit dieser, wirklich mit diesem Schauspiel. So, ne? Und ich habe halt über meine Beziehung geredet, wie teuer meine Beziehung, dass es einen Mensch gibt, für den ich auch gerade das hier alles so mache und so. Und dann hat er halt wirklich auch diese Problematik in der Beziehung, die Co-Abhängigkeit, hat das alles angesprochen, was ich nicht sehen wollte.
Ja.
Ne? Und eben auch wirklich dieser Satz, wie geht's Ihnen denn wirklich?
Ja.
Jetzt hören Sie doch mal auf, wie geht's Ihnen denn wirklich so? Was ist denn jetzt hier in Ihnen drin? Und es war wie, als ob der, ich konnte es nicht mehr hochhalten. Ich konnte nicht mehr, dieses Schauspiel, ich konnte es nicht mehr hochhalten. Und auf einmal, bumm, kam alles raus. Eben wirklich, wie es mir wirklich ging. Und es war aber gleichzeitig, das war so für mich so peinlich. Und ich wusste, in dem Moment waren das nicht Therapeuten, die das jeden Tag sehen, so für mich, sondern das war, ich habe in dem Moment so gefühlt mein Gesicht verloren, ne? Dieses hart erarbeitete Gesicht, so dieses alles ist gut, ich schaffe das hier und ich bin voll auf dem Heilungstrip und alles super, ihr könnt mir nichts erzählen. Das ist so zerbröselt und ich habe mich das erste Mal so gefühlt, wie ich wirklich im tiefsten Innern schon immer war, die letzten Jahre eben. So mich total zerbrochen und völlig hilflos und total sensibel und überfordert mit dem ganzen Scheiß. Und Trennungsgefühl, also diese ganzen Trennungsschmerz, alles kam damit rein. So,
ja.
Und ich habe ja immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Hier ein neues Projekt, da ein neues Projekt. Aber ich habe nie gefühlt, was in mir los war. Ich habe das nie fühlen wollen, diesen ganzen, ich habe nie Trauer komplett gefühlt oder einfach Sachen richtig verarbeitet. Ich bin immer dann neuer Job, nächstes Kapitel, dann wieder das neue, nächstes Kapitel und gelächelt und gestrahlt und das war so krank einfach auch, ne? Und da ist in dieser Therapie ist halt das passiert, dass mir wirklich bewusst wurde, was ich die letzten Jahre so eigentlich für eine Arbeit leiste und wie sehr ich da wie viel Energie ich reinballer in diese Maske, ne?
Ja.
Und die zu verlieren und sich wirklich machtlos zu fühlen und so ganz am Boden einfach auch zu sein, das war halt wirklich, auf dem Fundament konnte ich halt irgendwie ja wieder so langsam was aufbauen, so, und ich wusste halt vor diesem Therapeuten, muss ich das jetzt nicht mehr spielen, ich muss mich jetzt nicht mehr bemühen, ich kann wirklich jetzt anfangen, mal ehrlich zu sein, so, und etwas zu sagen hier. Und er hat mir halt auch ganz viel klar gemacht, so, ne, wo ich einfach so stehe und
ja.
Wo ich mir halt vielleicht hier und da auch echt was eingeredet habe.
Ja.
Ja, das war sehr, sehr heilsam, diese Therapie.
Toll,
ja,
wirklich, wirklich toll, ja. Ich glaube, was auch einige verwechseln, und ich habe das früher auch verwechselt, ist so dieses, es ist ja vernünftig, arbeiten zu gehen. Es ist ja vernünftig, das und das zu tun. Das ist ja richtig. Das muss ja richtig sein. Alle anderen machen das ja auch. Und
ein gesunder Mensch muss doch arbeiten gehen.
Genau.
Ja.
Genau. Und ich habe das auch damals bei meiner Therapeutin gesagt, dass ich kann nicht arbeiten gehen, das ist doch nicht richtig, das ist doch nicht vernünftig. Und sie hat gesagt, doch, genau das ist vernünftig. Und dass man sich auch wirklich erlaubt, sich die Zeit für sich zu nehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade die Priorität und das ist die Arbeit, ja, auch wenn es jetzt nicht die klassische Brotarbeit ist, aber das ist die Energie, wo die muss zu mir fließen und ich erlaube mir, diesen Raum und diese Zeit für mich einzunehmen und stell das an erste Stelle und sag damit auch gleichzeitig, dass es mir nicht gut geht. Und das ist halt unangenehm. Es ist halt nicht im ersten Moment, wenn dieses Zugeben, hey, ich brauche diese Zeit, ich brauche diese Aufmerksamkeit für mich und ich kann nicht arbeiten gehen. Ist vielleicht für viele auch einfach nicht so, es ist halt nicht easy in einer Gesellschaft, wo Arbeit das Höchste ist, was man tun kann. Lohnarbeit.
Ja,
ja, es ist einfach schwer, da zu sagen, ja, aber für mich funktioniert das, ich brauche einfach die Zeit, ich brauche diese Auszeit für mich.
Ja, es ist ja wirklich krass, wie viele Jobs ich auch verloren habe, einfach weil die Kraft nicht gereicht hat, so, oder weil ich wieder eingeknickt bin, so, also allein in dieser Spa-Bereichs-Ära, wie viele Spa-Bereiche ich da abgeklappert habe und einfach nicht checken wollte, dass ich was anderes brauche, nämlich eine
Ja,
Kur oder mal
ja,
richtig in den, wirklich mal einen Abstand, weil das
ja.
hat mich so viel Kraft gekostet, irgendwie immer wieder neu zu beginnen, mich einzuarbeiten und dann immer diese, wieder eine neue Rolle spielen, wieder ganz toll glänzen und
Ja,
ja,
man will
das ist
mit,
echt anstrengend gewesen, so,
total, man will dann
ja.
mit Arbeit oder irgendwelchen Leistungen einfach irgendwas überstreichen und man denkt, dass das dann, dass die äußeren Umstände einen dann irgendwie heilen, aber es ist es nicht. Es ist die Auszeit und die Zeit, die man sich selbst schenkt, hinzuschauen.
Es ist auch es ist auch die Scham einfach, der Blick nach außen, ne,
Ja.
weil es war ja auch immer, wie ich schon erzählt habe, diese Frage, was machst du statt wie geht's dir? Und das ist eben, dass die Menschen sich so in unserer Gesellschaft so krass mit ihrer Arbeit identifizieren, ist echt gruselig. Und es bedeutete immer irgendwie für mich, wenn ich einen Job vorzuweisen habe, dann fragt keiner, wie es mir wirklich geht. Und es ist alles okay. Und ich wirke nach außen so, als ob alles in Ordnung ist. Und ich habe mich damit eben auch wirklich in dieser Beschäftigungsschleife zum einen gehalten, um mich abzulenken, weil ich wollte mir das ja alles nicht anschauen, was da in mir ist. Und zum anderen hatte ich immer dieses Job-Alibi. So, ich habe doch einen Job. Also kann ich ja nicht so krank sein, so. Also ich kann dir ja sagen, wo ich arbeite, also brauchst du nicht weiter nachfragen, so. Also es ist
Ja.
halt, aber eigentlich, ja, totaler Bullshit, so. Heute sehe ich
Ja.
das ganz anders, also wirklich ganz
Ja.
anders, ja.
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 Du bist 2016, hast du den, also diese intrinsische Motivation gehabt, wirklich hinzuschauen und bist eben dort auf diesen Therapeuten getroffen. Aber du warst vorher, weil du hast gerade nur so einen Nebensatz gesagt vorhin, aber schon öfters in Kliniken, oder? Vor 2016.
Ja, also es war wirklich dann so, ab 2013 bis 16 waren halt auch ein paar Entzüge auf jeden Fall mit drin. Ja, ich weiß nicht mehr, wie viele, ich glaube, es waren 7 oder so in dieser Zeitspanne waren 7 Entzüge.
Sieben
Ja. Immer
Entzüge.
nur 5 Tage. Ja,
Ja.
immer nur 5 Tage. Und ja, nebenbei hier und da mal Suchtgruppe besucht und so weiter oder Suchtberatung, aber ja, keine Therapie so. Ja, also diese Therapie, die ich da abgebrochen habe, das waren ja dann. Das war quasi das Einzige in der Zeit, was ich da gemacht habe,
Ja,
so, dass
das war
ich
die
mit
ein.
jemandem, dass ich da therapeutisch begleitet wurde, obwohl Suchtberatung auch schon echt super, super hilfreich manchmal war, ne, um einfach zwischendurch wenigstens mal ein paar Phasen echt nicht abzuschmieren. So, es ist, ja, ich sage ja auch, manchmal sind diese Phasen auch für jemanden, der echt tief drinsteckt, sind diese Erholungsphasen ja erstmal schon ein Zugewinn, ne, also es ist immer noch besser, als jeden Tag irgendwie sich da in dieser Schleife zu halten. Deswegen. Ja,
Absolut,
aber mehr war da
absolut.
nicht, ja, als Therapie war da nicht. Es war eher immer dieses 5 Tage und dann wieder bin ich wieder quasi körperlich, war ich wieder fit, seelisch war ich komplett zerstört. Aber ja, körperlich war alles wieder gut und dann nicht weiter funktioniert. So.
Kannst
Genau.
du dich erinnern oder kannst du beschreiben? Also ich stelle mir das vor, ich bin, ich trinke halt voll viel und merke dann, komme an einem Punkt, wo ich das... Fuck, es geht einfach nicht weiter. Also ich sauf mich hier halb tot. Ich muss in die Klinik. So, ich brauche eine Entgiftung. Dann ist man da 5 Tage, ist halt eben dort natürlich mit dem Entzug beschäftigt. Fühlt sich wahrscheinlich so, korrigiere mich, als hätte man erstmal wieder was geschafft. Das ist ja auch irgendwie voll cool, dann nüchtern zu sein. Du kommst nach Hause, natürlich mit dem, du gehst ja nicht aus der Klinik raus mit dem Vorsatz, jetzt trinke ich einen, sondern jetzt wird es
Nee.
anders, schätze ich, oder?
Nee,
Bis
also ich hatte nie Bock wieder zu trinken. Für mich war das immer wieder der Neuanfang.
der Neuanfang. Ja, okay. Und dann, wie lange hat es gedauert, bis du wieder getrunken hast und welche Momente waren das? Waren das bestimmte Momente? Was ging dir in deinem Kopf vor, bevor du wieder zum ersten Getränk gegriffen hast?
Also meistens waren es, also ich habe dann Partys und so meistens gemieden, weil ich eben wusste, das funktioniert nicht. Dann immer, wenn ich mich zu sicher gefühlt habe, es war meistens so dann nach ein paar Wochen, also eigentlich war dann so pro Quartal manchmal ein Absturz, so, also Quartalstrinker hätte man noch sagen können, so, ne, und das, ja, waren meistens wirklich emotionale Geschichten, eben zum einen, dass das zwischenmenschlich irgendwie mich was total aus der Bahn geworfen hat, eine Zurückweisung oder einfach ein Streit mit jemandem oder eben gerade mit meinem damaligen Freund, auch dieses Beziehungs-on-off war ganz anstrengend. Also eigentlich hätten wir uns vehement trennen sollen. Er hat sich ja auch von mir getrennt am Anfang, dann waren wir aber wieder zusammen. Dann waren wir wieder getrennt, dann haben wir, es war ganz, ganz schwierig. Dieses On-off hat mich komplett fertig gemacht. Wir konnten nicht ohneinander, konnten aber auch nicht miteinander. Das war ganz krass, weil mich das meiner Zurückweisungswunde so arg getriggert hat und ich das nicht aushalten konnte, diesen Schmerz. Und dann meistens kam dann irgendwie eine Gelegenheit, wo man sagte, oh, hier ist ja gerade eine Veranstaltung um die Ecke und dann, ja, ist einem zum anderen gekommen. Und dann, manchmal war auch wirklich der Rückfall schon im Kopf vorbereitet, so Tage vorher ging das schon manchmal los, dass man dran gedacht hat. Und dann, wenn man da nicht rechtzeitig irgendwie jemanden hat, mit dem man das teilen kann, und damals hatte ich noch keine Sponsorin, wo ich sagen konnte, hier, mir geht's so und so, ich merke, es spuckt in meinem Kopf rum, dann dauert das auch nicht lange, dann baut sich das auf und irgendwann hat man dann diesen Moment, wo man es kippt und man sich dann eben doch wieder was holt. So, ja.
Und
genau, ja, also das, ja, war einmal im Quartal war das dann mindestens so der Fall, dass ich da irgendwann eingeknickt bin.
Ja, und du hast vorhin gesagt, es sind Momente, wo du dich auch wieder sicher gefühlt hast. Also war ein, hast du den Gedanken, diesmal wird es anders, diesmal kann ich es kontrollieren?
Ja, also das war meistens so, dass das, ich habe damals mein altes Tagebuch immer mal gelesen und ich habe das jetzt aber mittlerweile alles verbrannt. Aber ich habe ganz oft gelesen. Ja, nicht so schlimm, diesmal geht's anders, das schaffst du diesmal anders und du weißt ja jetzt, was du machen sollst. Also dieses typische, dieser Wahnsinn einfach, dieser Suchtwahnsinn im Kopf, dieses, was man sich so einredet eben, ne? Und oder auch Gründe. Das brauche ich jetzt. Es ging einfach nicht mehr anders. Ich brauche jetzt einfach, ich habe ganz oft diesen Satz gelesen, ich brauche einfach Ruhe. Ich brauche jetzt Ruhe und ich will nicht mehr, dass es so weh tut. So, also wirklich, es ging darum, mein Herz zu betäuben. Mein Kopf, mein Herz zu betäuben, nicht mehr fühlen, nicht mehr denken. So, weil einfach Situationen einfach gerade so in dieser Beziehung immer aufkommen, die für mich nicht mehr zu ertragen waren. Einfach so, wo ich so dachte, ich kann das nicht mehr fühlen. Und ja, also. Ich habe das auch echt, wenn ich, also ich, da war auch nie viel schlechtes Gewissen meistens so. Es war dann eher danach so, wenn es wieder so ausgeartet ist, dass ich mich erstmal wieder aufbauen musste. So, aber sonst, während ich dann schon das erste Glas hatte, das war ein, ich habe mich drin gebadet in diesem Rückfall. Ich habe mich drin gebadet. Ich habe wirklich gesagt, jetzt ist eh alles egal und scheiß doch drauf. Und dann habe ich das richtig genossen, so, ne? Bis ich dann gemerkt habe, boah, jetzt kann ich es wieder nicht kontrollieren und renne schon wieder runter netto. So, ne? Also dann wurde es auf jeden Fall, dann kam die Angst wieder dazu und dieses, jetzt habe ich wieder die Kontrolle verloren. Und dann ist mir erst meistens bewusst geworden, oh Gott, du hast dir das alles wieder eingeredet und oh Gott, du hast jetzt schon wieder einen Rückfall. Und ja, es ist, ja, das war krass, manchmal so zu merken dann, ja.
Ja, ich meine, das ist total krass. Man irgendwie, eigentlich müsste es ja vorher klingeln. Und ja. Das ist, und im Nachhinein schaut man dann wahrscheinlich drauf und denkt sich so, boah, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie zur Hölle konnte ich nicht diese Warnsignale erkennen? Wie zur Hölle könnte ich denken, diesmal wird es anders? Ich habe doch schon 5-mal erlebt, dass es nicht geht. Ich habe doch schon so oft erlebt, dass es nicht geht. Wie kann ich immer wieder denken, diesmal wird es anders? Aber das ist halt die Sucht. Das ist irgendwie...
Das ist Sucht, ja.
Das ist Sucht und im Nachhinein...
Das ist krass.
Keine Ahnung.
Das ist krass an dieser Krankheit.
Ja, man ist einfach ein anderer Mensch. Weiß nicht, was da im Kopf ist. Es ist so spooky, einfach nur. Wie so ein Dämon, der einem irgendwas einredet und man findet immer. Und wenn jetzt jemand zuhört, das ist ja das Ding, man findet immer Gründe zu trinken. Also man wird immer irgendeinen Anlass haben. Es wird immer irgendwas geben, warum, mit dem man es rechtfertigt. Und dann auch noch gesellschaftlich wird einem auch noch zusätzlich eingeredet, dass man es braucht, um Spaß zu haben, dass man es braucht, um sich zu entspannen, bla bla bla. Dann wird sogar gesagt, es ist unhöflich, es nicht zu tun. Also es wird einem auch so unfassbar leicht gemacht, Gründe zu finden. Und dabei ist die Sucht an sich schon so tricky und es ist einfach echt so krasse Herausforderung. Aber gut, du hast 7 Entzüge durchgemacht. Hast du innerhalb dessen immer mehr dazugelernt?
Ja, ich denke, man wird Es wird von Entzug zu Entzug wird es auf jeden Fall ermüdender. Also, dass man, weil man ja immer wieder diese Erkenntnis danach hat, scheiße, das klappt einfach nicht. Ich brauche irgendwie eine andere Lösung. So, den Alkohol ist es nicht. Ist es nicht. Alkohol ist es nicht. So, es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Und es geht nur Therapie. So, und
Ja.
ja, da wusste ich noch nicht von AA damals so. Das ist diese Möglichkeit auch noch, wusste ich damals nicht. Aber für mich war dann erstmal halt diese Therapie, das, wo ich sage, okay, das ist jetzt das, was jetzt erstmal wirklich vielleicht Veränderung bringen kann, damit mein Leben wieder lebenswerter wird. So. Und ja, also ich war es dann echt nach und nach immer wieder leid. Vor allen Dingen das Aufräumen danach einfach. Es war anstrengend so. Und ich bin ja manchmal heimgekommen nach 5 Tagen Entzug und habe gedacht, was ist hier passiert? So, was habe ich hier getan? Weil ich ja manchmal geistig völlig ausgeklinkt bin, so dann, ne, und meine ganze Wohnung zerlegt habe. Und dann echt so dachte, okay, wow, wer hat hier gelebt und was war hier los? So, ne? Und allein das und dann auch gerade so im Rahmen der Ausbildung immer diese ganzen, gerade wenn ich im Praktikum gefehlt habe, musstest du das ja nacharbeiten in den Ferien, die eigentlich deine freie Zeit gewesen wären. Und es war so anstrengend und ermüdend. Ich hatte wirklich keine Lust mehr drauf. Ich habe wirklich gedacht, nee, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Das ist so anstrengend. Ich
Was?
möchte jetzt, und das irgendwann, ich denke schon, ja, von Entzug zu Entzug wird es echt, wird das Leid, der Leidensdruck wird krasser. So, weil du irgendwann. Du siehst auch andere Menschen, wie sie leben, ne? Und du siehst, wie das Leben auch an dir vorbeizieht. In jede, also für mich war das immer hammerhart. Ich habe mich immer bei Entzügen, habe ich mich eingesperrt gefühlt wie ein wildes Tier. Also wirklich, sobald ich wieder laufen konnte, bin ich da im Krankenhaus rumstolziert, habe mir dauernd Tee gekocht und habe mich sogar geschminkt und bin in den Garten runtergegangen. Sobald ich raus konnte, bin ich runtergegangen und saß eigentlich so oft ich konnte, habe ich mich bewegt. So, ich war wie ein eingesperrtes wildes Tier, das war so krass. Und jedes Mal waren diese 5 Tage für mich so eine. Ich dachte, jetzt hast du wieder 5 Tage deiner Zeit verschwendet und hättest können irgendwo am Strand liegen oder irgendwas Schönes machen. Deine Ferien hast du dir ja wieder ver. Ich war so sauer auch manchmal so auf mich und dachte mir so, boah, das hast du wieder voll verkackt. Und auch das wollte ich nicht mehr, halt dieses, oh, weil das hat mich nur noch angekotzt einfach. Also diese Sucht und dieser Kreislauf und immer wieder dieses in die Scheiße fallen und wieder rausziehen und aufräumen. Das hat mich so angekotzt irgendwann. Ich habe
Ja.
wirklich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja.
Was würdest du einer Person raten, die es irgendwie scheinbar nicht schafft oder immer wieder Rückfälle hat und nicht weiter weiß?
Ja, Hilfe holen, wirklich sich öffnen, ehrlich sein. Und ehrlich sein, das ist das Allerwichtigste, wirklich den Menschen um sich herum einfach sagen, so geht's mir. Also es geht halt immer diese Machtlosigkeit. Einfach, ja. Sich eingestehen, dass es kein Ende nehmen wird, wenn man so weitermacht. Es wird nicht aufhören, wenn man sich nicht Hilfe sucht. So, und man muss einfach aufhören, es versuchen, selbst zu lösen, weil es wird nicht funktionieren. Das wird immer wieder passieren. Das ist halt das. Das muss man einfach irgendwann checken. Oder man dreht sich jahrelang in dieser Schleife und macht sich nebenbei körperlich natürlich noch komplett kaputt. Also, was ich wirklich sagen kann, ist Hilfe holen. Man schafft es nicht allein. Es geht nicht allein. Es wird immer wieder der gleiche Scheiß kommen. Und deswegen, ja,
Ja.
anonyme Alkoholiker oder irgendeine andere Suchtgruppe auf jeden Fall erstmal, weil da hat man kontinuierlich erstmal einmal die Woche ein Treffen, wo man erstmal wieder Kraft hat für die Woche, für die Tage, die danach kommen. Je nachdem, wann das Treffen mehr stattfindet, ist ja egal, aber man hat erstmal dann immer wieder einen festen Termin in der Woche, wo man hingehen kann. Und wie schon gesagt, ist ja niemand verpflichtet, sich zu öffnen, sondern man kann ja erstmal nur zuhören, so. Also das hat mir wirklich geholfen, auch über längere Zeit. Ich war da zwar noch nicht bei AA, aber ich war am Anfang beim Blauen Kreuz und das war so hilfreich, einfach um erstmal trocken zu bleiben, weil man braucht ja auch erstmal wieder Zeit, um ein bisschen klar zu werden, so, ne? Und nach dem Rückfall braucht man ja erstmal wieder diese Zeit, um wieder zu sich zu kommen. Und ja, das ist ein langer Prozess. Mit nicht trinken oder nichts konsumieren ist es nicht getan. Es dauert ewig danach, ehe man sich. Ich bin jetzt noch im Aufarbeiten und im Nachspüren und Nachheilen so. Also da geht die Arbeit erst richtig los. Es geht erstmal darum, sich fernzuhalten von dem Zeug, ne, und einfach erstmal nicht mehr zu trinken. Und da hilft halt wirklich erstmal ja, eine Gruppe. Das kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall eine Gruppe suchen. Ja.
Ja, danke schön, ja. Für dich, wie ging es dann nach 2016 weiter? Nach deiner ersten Langzeittherapie?
Ja, ich hatte meine Ausbildung ja abgeschlossen. So, und dann hatte ich mich nochmal auf ein Kreuzfahrtschiff beworben. Und habe dann quasi Anfang 2017 noch auf der, ich sage jetzt mal nicht den Namen, auf einer größeren, auf einem größeren Kreuzfahrtschiff
Ja.
gearbeitet und habe 5 Monate durchgehalten.
Das ist aber
Mein
auch
Therapeut hat noch.
der dümmste Arbeitsplatz für sowas, oder? Also irgendwie, ich weiß nicht, also ich
Aber
habe
das war,
ja auch.
ja, das war aber so wichtig, diese Erfahrung war so wichtig,
Ja.
einfach um auch zu merken, du bist jetzt hier nicht effektgeheilt, ne, durch diese, du bist jetzt hier nicht für immer geheilt durch diese Langzeitgeschichte. Also gar nicht, so. Und mein Therapeut sagte noch, meinen Sie denn, dass Sie schon belastbar sind in dem Maße, dass Sie das wirklich können? So, und da wird auch viel getrunken auf solchen Schiffen und so weiter.
Und du
Ich
kannst nicht
natürlich wieder
weg,
voll
du
im
bist
Hof.
auch noch auf dem Schiff. Oh Gott.
Ja,
Das ist ja
und ich war
völliger Wahnsinn.
voll im Hochmut wieder, voll im Hochmut. Und jetzt hatte ich diesen krassen Job und kann endlich um die Welt reisen, weil das konnte ich mir ja mit meinem Kosmetika-Spa-Masseurin-Gehalt niemals leisten, mal irgendwie weiter wegzufahren. Und ich wollte ja mal reisen, reisen, reisen und die Welt sehen, weil das ist ja wieder so ein Ding, wo ich sage, das macht doch das Leben und das Menschsein aus. Und es macht mich auch zu was Besserem, wenn ich jetzt Reiseziele wahrnehmen kann und so. Und dann habe ich, war dieser Job war wieder das nächste große Projekt, das nächste große Ding, so, wo ich sage, ja, jetzt bin ich geheilt, jetzt habe ich Therapie gemacht, jetzt kann ich das schaffen. Und hatte auch wieder ausgeblendet, dass das ein täglicher Prozess ist einfach und dass diese Arbeit nicht endet. Ne? Also das ist niemals endend. Man kann noch so viele Therapien machen, es wird nicht aufhören. So, ne? Also das musste ich lernen auf die harte Tour. Und es hat ein paar Monate, ist es gut gegangen. Ich konnte alles ablehnen. Ich habe natürlich auch nicht erzählt, dass ich trocken bin, sondern ich habe gesagt, ich trinke nichts. So. Und dann irgendwann ist es gekippt. Ja, dann hatte ich dann auch Stress. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, ja, auch wieder immer noch on-off mit meinem damaligen Freund. Und dann der Abstand zwischen uns und einfach die Möglichkeit, dass wir das nicht ordentlich ausdiskutieren konnten. Und dann das Eingesperrtsein dort natürlich, der unglaubliche Druck, der auf einem lastete, weil man hat ja keinen freien Tag zwischendrin. Also man hat wirklich 5 Monate dann quasi komplett durchgearbeitet. Und kamen mehrere Faktoren, wo ich dann wieder so dachte, okay, das habe ich mir jetzt irgendwie alles einfacher vorgestellt. Und dann halt Party, 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 die ganze Zeit nur um mich herum viel Alkohol. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das kippt. So, und ja, dann ist es irgendwann gekippt. Da wurde statt Red Bull, habe ich dann den Sekt gegriffen. Und dann bin ich ordentlich abgestürzt auf dem Schiff. Dann bin ich ordentlich abgestürzt, bin dann wirklich immer wieder jeden Abend eigentlich auch wieder betrunken gewesen. Dann habe ich angefangen, auch dann Alkohol zu entwenden und habe dann für mich noch so weitergemacht. Und dann irgendwann dachte ich, Scheiße, jetzt bist du ja voll im Rückfall. Und meine Cabin Mate, also meine Kabinennachbarin, hat dann schon irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt. Und dann habe ich irgendwann das offen gemacht vor ihr und meiner Freundin, die ich da kennengelernt hatte, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, und habe gesagt, hier, Scheiße, ich habe hier voll einen Rückfall und ich muss euch was sagen. Ich bin Alkoholikerin, ich bin hier voll abgekackt gerade und ich muss das Schiff verlassen. Die haben dann noch heimlich meine Flaschen weggeräumt, alle, dem schwarzen Müllbeutel meine ganzen Flaschen weggeräumt. Also ich habe die noch voll co-abhängig gemacht, habe mich da nicht selber drum gekümmert. Bin zu dem Schiffsarzt gegangen, habe gesagt, ich habe eine Depression. Wir haben einen Nervenzusammenbruch und dann bist du ab dem Moment, wenn du das aussprichst, bist du quasi auch nicht mehr seetauglich. So, habe meine Seetauglichkeit quasi damit auch verloren. Und wenn du einmal so aussprichst, dass du Anzeichen für Depressionen und sowas hast, dann kriegst du die auch so schnell nicht wieder. Und in dem Moment war ich raus. Dann haben die sich um die Rückreise gekümmert. Ich bin dann noch zwischen abgestiegen in so einem Hotel in Lanzarote. Dort gab es auch eine Bar. Ich kann mich an die Zeit gar nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß bloß noch, dass ich nichts gegessen habe, weil ich die Mensa nicht gefunden habe in diesem Hotel da.
Gott.
Ich war nur noch besoffen im Pool und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich abgeholt werde. Ich saß dann, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwo nachts im Bungalow bei irgendwelchen, auf diesem Ferienresort da im fremden Bungalow saß mit irgendwelchen Menschen, die mir dann Butterbrot geschmiert haben. Das weiß ich noch. Und dann bin ich irgendwie bin ich dann, ich weiß nicht wie, ich habe dann irgendwann gecheckt, ah, mein Abflug ist an dem Tag, dann habe ich mich noch irgendwie angezogen, meinen Koffer noch gepackt. Ich habe auch ein paar Sachen bestimmt vergessen. So. Und ich weiß nicht, wie ich es ins Flugzeug geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich es zum Flughafen geschafft habe. Ich weiß es alles nicht so richtig. Irgendwie hat da so ein Notalarm, so ein Notmodus funktioniert. Und dann war ich dann irgendwann wieder zu Hause. Ich wurde sogar abgeholt dann von meinem damaligen Freund. Der war natürlich nicht amused, mich da so am Flughafen so vorzufinden, weil ich habe natürlich im Flugzeug weiterbestellt. Ne? Das Erste, was ich der Stewardess da gesagt habe, war, ich will ein Glas Rotwein. Da habe ich noch nicht mal gesessen und mich angeschnallt. So, das weiß ich noch. Also, es war wirklich, ja, es war alles ganz schön crazy. Und ich war voll im Rückfall halt und war ganz doll enttäuscht von mir. Ich war ganz schlimm enttäuscht von mir. Und ich habe natürlich dann erst mal 2 Tage, ja, nochmal weiter getrunken, bis er dann gesagt hat, hier, so, jetzt machst du nicht so weiter, so, sonst bringe ich dich wieder ins Krankenhaus. Es hat kurz geklappt, dann habe ich aber weiter getrunken und dann hat er gesagt, du weißt dich jetzt bitte selbst ein, so, ich kann das nicht mehr so. Wir hatten damals auch so als WG zusammengelebt, weil er wusste ja nicht, wann ich wiederkomme. Eigentlich geht so ein Vertrag 6 Monate, dann ist man zwischendurch da und dann fährt man wieder weiter. Ich hatte ja auch geplant, eigentlich dann länger mit dem Kreuzfahrtschiff zu fahren und zu arbeiten, aber hat ja alles nicht geklappt. Und dann bin ich da wirklich dann irgendwie wieder ins Krankenhaus, ne? Hat zwar quasi mein letzter Aufenthalt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das war wirklich so eine bittere Erkenntnis. Wo ich gesagt habe, du, das geht alles nicht so. Bist nicht in der Lage zu arbeiten. Du bist überhaupt nicht in der Lage zu arbeiten. So, du schaffst, du kannst das nicht. Und dann habe ich erstmal eine wirklich lange Pause gemacht. So, und habe erstmal von dem Arbeitslosengeld gelebt. Dann war ich mit meinem damaligen Freund, sind wir dann mit dem Rucksack so durch die Welt gereist, war dann noch so Schnorchelurlaub und dann halt so ein Backpacking-Urlaub gemacht, Österreich nach Italien gelaufen und so und habe dann in dieser Zeit echt krass viel verarbeitet, so, weil du bist halt mit nichts in der Pampa und hast auf einmal Zeit nachzudenken. Und dann habe ich erstmal so die letzten Monate, diesen ganzen alles erstmal verarbeitet, ne, und aufgeschrieben. Und ja, das war krass. Und dann hatte ich dann das Ende dann dieses Jahres, dann hatte ich, also 2017 war das, dann hatte ich dann als Erzieherin angefangen zu arbeiten. Und dann ging es echt bergauf. So, dann hatte ich wirklich nur noch wenig und sachtere Rückfälle. Es war wirklich immer schon so selber stoppbar. Also es hatte sich dann schon was verändert. So, es war nicht so, dass ich gar nicht mehr getrunken habe, aber es war wirklich so, dass ich mich dann schnell geöffnet habe. Und ich war halt auch dann immer wieder in dieser Suchtgruppe damals, immer wieder hingegangen. Die hat sich auch gefreut, dass ich wieder da bin und so nach dem Schiff. Und da vor den ganzen Leuten alleine schon das zu sagen, was mir passiert ist und dass ich das verkackt habe. Das tat so gut. Das tat so gut, mich so zu zeigen und einfach zu sagen, ich hab's versaut, es ist schiefgelaufen und ich darf das jetzt einfach aussprechen. Ich hab's nicht geschafft, weil ich dachte, ich kann es wieder alleine regeln, so, ne? Und ja, das war mir so viel Herzlichkeit und Ehrlichkeit entgegengebracht worden und so viel, einfach so viel Zuspruch eben auch. Und das tat sehr gut, die Zeit. Ja, und dann waren wir, das war wirklich, waren eigentlich, wo ich auch den neuen Erzieherjob hatte, waren echt eine gute Zeit. Ich hatte dann, ich glaube, Ende 2018 hatte ich nochmal einen Rückfall, einen kleineren aber nur. Und dann sind wir ja nach Kuba mit dem Rucksack, haben noch eine Rucksackreise in Kuba gemacht, wenn, da bin ich dann schwanger geworden. Und dann hat sich alles geändert. Also dann ist wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt gewesen. Und ich habe an dem Moment, wir sind 2018, dann Weihnachten, nee, Silvester, habe ich dann gemerkt, dass was nicht stimmt so, dass irgendwas ist mit mir. Und wusste dann, okay, krass, ich bin schwanger. Und auch halt mit dem On-Off-Freund so. Und dann hatten wir uns halt wirklich geschworen, dass wir das irgendwie schaffen. Ja, und dann ab dem Moment war erstmal gar nichts so. Da war ich dann wirklich fast 4 Jahre trocken. Einfach aus dem Grund, weil ich wusste, ich werde Mutter. Na, und ich wusste, jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern es geht hier um eine kleine Seele. Und ich habe mir so doll vorgenommen, dass ich keine trinkende Mutter werde, dass ich das nicht erleben will. Und ja, das ist meinem Kind niemals antun wollte. So. Und das war echt krass. Das war auch ein heftiger Vorsatz, der hat mir auch sehr viel Druck gemacht. Ne? Im Nachhinein sehe ich das jetzt ein bisschen, ja. Ich betrachte das jetzt ein bisschen anders. Ich meine, das ist ein guter Vorsatz, aber im Hinblick auf die Erkrankung ist das natürlich echt ganz schön schwierig, sich sowas vorzunehmen.
Das ist ja auch eigentlich eine Form von Leistungsdruck, oder?
Ja, total wieder, genau. Ja. Also ich war trocken, aber mit Fäusten in den Taschen, sagt man immer so schön. Ne? Also ja, die Beziehung hatte auch schon ein bisschen gekriselt, eben gerade mit dem Kleinkind-Modus war schon ganz schön anstrengend, wenig Schlaf und ich war da echt ganz oft an der Grenze, so, wo ich so am liebsten schon hätte getrunken, aber hab's halt nicht gemacht, einfach wegen dem kleinen Würmchen da und dachte so, nee, es hat mich immer noch zurückgehalten, ne? Und dann aber irgendwann, ja, ist die Beziehung nach und nach so in die Brüche gegangen Es hat einfach nichts mehr funktioniert so richtig. Es lag an uns beiden auch, ne? Es war wirklich einfach ganz deutlich zu merken, dass eine Ära jetzt zu Ende geht und dass wir einfach zu viele Verletzungen hatten, wir beide. Es ist zu viel passiert. Und eben gerade durch diese lange Nüchternheit ist auch das Ganze mal dann so klar geworden, ne? Wo wir eigentlich stehen, wie viele Gefühle eigentlich auch schon weg sind und wie viel kaputt gegangen ist einfach auch. Und ja. Da musste ich danach irgendwann merken, hier, shit, das geht jetzt, ich will das Leben eigentlich gerade gar nicht mehr, was ich hier führe, das tut mir auch nicht gut. Und ja, da habe ich dann, wo mein Kind dann halt, ich glaube, da war dann 3 kurz vor der Kita, hatte ich dann echt, ja, nochmal einen Rückfall. Und hatte aber vorher schon AA kennengelernt. Das war gut, ja. Eben weil ich wirklich sehr, ich sehr gestruggelt habe. Und ja, da hatte ich auf jeden Fall dann einen Rückfall und habe dann irgendwie gemerkt, das war mein letzter quasi, und habe dann gemerkt, dass die alten Muster nicht mehr greifen, dass es nicht mehr funktioniert. Das war das Schlimmste überhaupt für mich, neben meinem Kind zu sitzen und zu wissen, ich bin gerade betrunken. Also angetrunken. Wo er dann geschlafen hatte, war ich dann auch richtig betrunken. So, und habe dann irgendwann noch kotzend neben seinem Bettchen gesessen, so mit dem Eimer. Und es war einfach ganz furchtbar. Ich dachte wirklich, das Schlimmste, was passieren kann, ist das, was gerade hier ist. Und dann bin ich echt ja, auf die Knie gegangen, habe einfach meine Higher Power, einfach den lieben Gott, so nenne ich es halt, irgendwie echt angefleht, dass das jetzt nicht wieder von vorne losgeht, dass ich mich jetzt echt, dass ich jetzt loslasse und dass ich jetzt einfach nur noch um Hilfe bitte, weil ich schaff's nicht alleine. Und dann, ja, das war der letzte Tag so und seitdem habe ich nichts mehr getrunken. Und habe einfach am nächsten Tag auch unglaublich viel Energie und Freude in mir gehabt und irgendwie wieder so ein Drang. Und ich wusste aber auch, jetzt muss ich vieles verändern. Ne, ich habe mich dann konsequent getrennt. Wir hatten vorher noch eine Paartherapie gemacht, so, wo auch rauskam, dass es, ja, einfach, dass die Trennung das ist, was ich wirklich möchte. So, und war natürlich auch eine schwere Zeit für uns beide, weil wir halt vorher ja diese 10 Jahre einfach on-off hatten auch und uns auch trotzdem zwischendrin ja auch viel zusammen erlebt und eben es gibt ein gemeinsames Kind einfach haben. Das war ein sehr krasser, schwieriger, schmerzhafter Prozess. Aber war für mich unglaublich wichtig, das zu tun, diesen Schritt, weil ich wusste, ich steck fest, ja, und in einer Rolle, in der ich nicht mehr sein kann. Und ja, seitdem hat sich eigentlich mein Leben echt verändert. So, ich bin echt auf einen guten Weg gekommen und habe, ja, alles neu. Jetzt eigene Wohnung seit fast 2 Jahren und einfach jetzt total schönes Leben. Ja.
Ja, boah,
So.
gratuliere. Ist echt, du bist so beeindruckend, deine komplette Geschichte und das, also alles einfach. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen. Was hast du jetzt richtig gemacht? Also was ist das, was früher, ich meine, wir können uns eh alle, aber magst du es nochmal sagen? Weil ich finde es einfach so enorm wichtig, die Conclusio, deine Message, das, was du daraus gelernt hast. Was hast du damals falsch gemacht und was hast du jetzt richtig gemacht? Also das ist ja auch mal ein riesengroßer Unterschied, allein die Kürze der Rückfälle auch. Also es ist ja einfach so eine stetige Verbesserung, ein stetiges Lernen und jetzt bist du an einem Punkt, wo du es hältst, wo du es kannst, wo du dich bewusst von ja auch getrennt hast. Ich mag jetzt das gar nicht so vorwegnehmen, aber oft ist es ja auch so, diese Entscheidungen, korrigiere mich, wenn du es komplett anders siehst, ist es total in Ordnung, aber Prioritäten setzen und auch sich eingestehen, man kann nicht alles gleichzeitig haben auf dieser Welt. Ich kann nicht ab und zu was trinken, ich kann nicht ab und zu die Partymaus sein, sondern das ist mir wichtig, sei es jetzt mein Kind oder meine Gesundheit oder mein Seelenfrieden oder whatever. Dafür braucht es die und die und die Entscheidung und wie du sagst, teilweise sehr, sehr schmerzhafte Entscheidung. Sich von einem Menschen zu trennen, ist ja auch nicht nur, wenn es gerade so dieses On-Off-Ding ist, man trennt sich ja nicht nur von den schlechten Teilen, man trennt sich ja auch von den guten Teilen dieser Person. Und das ist einfach so brutal, es ist einfach brutal. Aber zu sagen, okay, es ist aber einfach so notwendig. Ja, weil sonst komme ich nicht dahin. Ich bin sonst nicht in Frieden und dieser Schritt muss einfach getan werden, auch wenn ich damit gute Sachen wegtue. Aber das gehört nun mal zusammen und das muss mit weg. So. Und das ist einfach so eine Art Kompromiss oder ich weiß nicht, was ein gutes Wort dafür ist. Aber was sind diese Dinge, die du erkannt hast, wenn du es auf den Punkt bringst? Was ist das, was du jetzt richtig machst?
Also zum einen habe ich einfach gelernt, dass ich Kontinuität brauche und dass es einfach, dass meine Prioritäten komplett anders sein müssen, nämlich nicht die Arbeit oder Reisen oder so vorne anstellen, sondern meine Genesung, das allerhöchste Gut ist. Und dass ich dafür viel tun muss, auch wirklich, dass es mir nicht in den Schoß fliegt, so, ne? Und meine Verbindung zu meiner Higher Power aufrechthalten und die Schritte arbeiten ist für mich das Allerwichtigste so und jeden Tag mich die Werkzeuge benutzen, die mir das Programm von AA eben bietet. Das ist überlebenswichtig. Das ist das, was ich gelernt habe. So. Und sobald ich mich anderen Dingen vermehrt zuwende und das außer Acht lasse, bin ich in Gefahr. So, das ist das, was ich gelernt habe. Ich brauche diese Kontinuität, ich brauche ganz klare Routinen, ich brauche meine Struktur, ich brauche jeden Morgen meine kleine Meditationseinheit, jeden Morgen meine Routine, dass ich mich reflektiere, mich auseinandersetze. Wir nennen das bei AA Erneuerung, wo wir wirklich alles in Form von einer Sprachnachricht einfach sprechen, was in uns tobt, rumort, was gewesen ist, wo wir uns falsch verhalten haben, Charaktermängel aufzeigen und so weiter und das einfach an die Personen des Vertrauens, in dem Fall meine Sponsoren, einfach weitergeben und
Ja.
somit schon mal ein ganz klares Fundament für den Tag errichten. Und ohne das geht's einfach nicht. So ganz selten, dass es mal wegen Empfang oder wenn ich in Urlaub bin oder so einfach nicht klappt, aber dann hole ich es auf jeden Fall irgendwie nach, so oder schreibe oder mache einfach bin im Gebet, so irgendwie. Also irgendwas der
Ja.
Art. Ständig jede Woche mit den Sachen beschäftigen und wirklich ins Meeting gehen. Ob es ein Online-Meeting ist oder präsent, aber wenigstens ein Meeting die Woche, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und einfach das Erkennen, dass ich Hilfe brauche. Ich schaffe es nicht alleine. Das geht nicht allein. Ich brauche diese Sachen.
Ja.
Ich brauche diese Gruppe.
Ja.
Ich brauche diese Menschen, ich brauche meine Sponsoren, ich brauche meine Higher Power. Das ist das Erste, was ich brauche, diese Verbindung, damit ich dass wirklich diese spirituelle Kraft auch habe. Ne? Ich brauche einfach Support. So. Und ich kriege das nicht alleine. Und es ist nicht wichtig, wenn ich mich nicht gut fühle und einfach merke, ich kränkel oder so und ich bin schon auf Low Battery, dann, dass ich nicht auf Arbeit gehe, verdammt, sondern dass ich zu Hause bleibe, dass ich mir einen Krankenschein hole und mir die Ruhe gönne, die ich brauche, weil ich das auf dem Zahnfleisch kriege und ich nachmittags ja auch noch als Mutter, einfach wenn ich mein Kind aus der Kita hole, ja auch noch funktionieren soll. So, ne? Und das sind einfach so Sachen, meine Ressourcen einfach für mich, für meine Gesundheit wirklich unglaublich gut im Blick haben und Nein sagen, Grenzen setzen und einfach wirklich ja, meine Gesundheit an allererster Stelle. So, weil daraus entspringt meine Kraft. Und wenn ich merke, ich laufe einfach auf dem Zahnfleisch und kann nicht mehr, dann brauche ich einfach Ruhe und eine Pause. So, und ja, das ist halt super wichtig. Das habe ich erkannt. Ja, und das ist wichtig, ist, sich nicht im Außen aufzuhalten, sondern im Innen. Also ich habe viel Heilarbeit gemacht. Ich habe nicht in irgendwelche materiellen Sachen investiert, wie Auto oder Führerschein. Ich meine, das Geld für den Führerschein habe ich mir damals eh durch die Nase gezogen. Das war sowieso weg. Aber was ich investiert habe, die letzten von meinem Gehalt auch, was ich erarbeitet habe, ist in meinen Heilungsprozess. Also ich habe Aufstellungen gemacht. Ich habe mich mit Energieheilung beschäftigt. Ich habe Ahnenforschung betrieben. Ich bin ganz tief rein. So. Und hab Workshops gemacht. Ja, Seminare besucht einfach für meine Entwicklung, so für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich sag jetzt nicht, ich rate jetzt nicht jedem hier, baller jetzt Kohle für irgendeinen Schamanen raus, gar nicht, aber intuitiv einfach zu so spüren, was könnte mir helfen, was möchte ich lernen, was möchte ich über mich wissen und mir dann einfach eben auch die Menschen ins Leben so ziehen, die einem da helfen können, so. Und ich habe einfach viel in Heilung investiert und ich muss sagen, ich profitiere unglaublich doll davon, so. Und gut, alles, was ich bei AA habe, ist gratis. Ja, das ist alles total, das ist ja das Schöne auch daran. Das ist unglaublich wertvolle Geschenke, die ich da auch kriege. Aber ich habe natürlich auch, weil ich mich eben für Schamanismus sehr interessiere und eben für diese ganze Energieebene, habe ich natürlich auch da rein viel investiert und habe da wirklich, ja, ganz, ganz doll viel Fortschritte gemacht und mich kennenlernen dürfen. So.
Ja.
Und das ist ja auch alles mit spiritueller Anbindung verbunden. Also von daher ist das war für mich so, das beschäftigt euch mit euch selbst so und setzt eure Gesundheit an allererste Stelle und alles andere wie ein Job oder auch die Erwartungen anderer Menschen an euch stehen erstmal ganz weit hinten. So, es geht darum, was brauche ich jetzt? Boah, was fehlt mir gerade? Ja,
ja, ja.
Also
ja.
Das, ja,
ja,
genau.
Ja, super schön. Und auch nicht nur die Erwartung der anderen, sondern auch die Erwartung von einem selbst an sich. Ist nur weil, und diese, weil ich finde, es rückt auch oft daher, dass wir uns ständig irgendwie mit irgendwem vergleichen, wo wir denken, okay, die kann aber so viel arbeiten und die braucht keine Pause und die ist nie krank oder der oder wie auch immer. Aber sich irgendwie einzugestehen, so hey, ich brauche das. Und das auch komplett wertfrei. Das ist nicht schlecht, dass ich die und die und die Routinen brauche. Und das kann ja auch komplett individuell sein. Das kann für jeden anders sein. Jede Suchtgeschichte ist auch anders. Und also irgendwie auch nicht, aber dann irgendwie natürlich schon, vielleicht auch im Ausmaß oder so. Und sich da schon mal nicht zu vergleichen. Und deswegen, ich finde es auch so schön, dass du hier bist, dass du einfach sagst, hey, es geht, dranbleiben. Nicht aufgeben, auch Dinge versuchen, vielleicht von Mal zu Mal anders zu machen, sich, wie wir es jetzt schon ganz oft, wie du es auch ganz oft gesagt hast, Hilfe holen. Man kann sowas nicht alleine schaffen, man muss es auch nicht. Das ist komplett, warum sollte man das können? Wem bringt das was? Und sagen, okay, vielleicht ist es für manche Sport, vielleicht ist es für manche irgendwie die spirituelle Verbindung, Meetings, Therapie, vielleicht ist es aber auch so Sachen wie, ich muss auf eine gute Ernährung achten, weil dann fühle ich mich gut und dann, das hilft mir auch irgendwie, mein System gut zu unterstützen und ja, vielleicht bestimmte Stressoren vermeiden, die mich überfordern, mich von bestimmten Leuten trennen, die mir eigentlich nicht voll gut tun und ich das eigentlich weiß und dann einfach auch ein bisschen so Minimalismus vielleicht auch einziehen lassen in mein Leben. Sagen, ich brauche nicht so viel, sondern ich brauche diese einzelnen Dinge, die sind wichtig für mein Leben. Und das sind meine Routinen, meine Struktur. Und auch das nicht albern finden. Ich glaube, vielleicht finden, also so, ich brauche auch voll viel Struktur und ich bin dann so irgendwann mal so drauf gekommen, dass ich einfach das brauche. Und es ist ja ganz egal, wie andere das machen, aber wenn ich mich wohlfühle, meinen Tag zu strukturieren, dann ist das so. Ist doch egal. So, es ist doch wurscht. Es ist ja nicht, es gibt so tausend, ich habe es in der letzten Podcast-Folge auch, es gibt so unendlich viele Menschen auf der Welt. Also nicht unendlich, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt und wir sind in einem riesen Universum. Es ist, wozu diese ganzen kleinlichen Vergleiche mit irgendwem? Es ist so bescheuert. Also wir sind oft so in so kleinen Vergleichen drin und stecken so fest und machen uns da so fertig. Auf was bist du am meisten stolz? Also ist jetzt das so... Ja, auf was bist du am meisten stolz? Auf dich.
Dass ich so eine gute Verbindung gerade habe zu meiner Higher Power, bin ich ganz dankbar und sehr, also dass ich die wiederherstellen konnte, dass ich einfach weiß, dass ich die habe, dass sie mir gewiss ist, wenn ich mich dem nur öffne. Das ist total wichtig. Das ist A und O für mich, diese Anbindung. Ich bin eine gute Mutter. So, dass, also dafür, dass ich so einen kleinen Knall habe, mache ich das richtig gut, denke ich so. Also, das kann ich sagen, bin ich mir selber sehr dankbar. Es ist eher Dankbarkeit als Stolz. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das sein kann, dass ich die Kraft habe, eine gute Mutter zu sein und diese Geduld darauf zu bringen und mein Bestes einfach jeden Tag gebe. Und einfach, dass ich bin dankbar, dass ich lebe. So, das bin ich wirklich. Da bin ich echt jeden Morgen einfach auch, wenn ich aufwache, bin ich super dankbar, dass ich am Leben bin und am Leben sein darf.
Ja. Boah, so schön. Wie geht's dir, wie gehst du heute mit Herausforderungen um?
Also zum einen nehme ich mir schon jetzt mehr Zeit, um es zu fühlen. Ich bin aber auch sehr liebevoll mit mir, wenn ich merke, dass ich gerade wieder versuche, mich mit irgendwas abzulenken. Also sind es keine Drogen oder Alkohol, aber man kann ja auch Zucker nehmen oder Netflix oder also es gibt ja verschiedene Formen vom Suchtgehirn. Und da ist es einfach, ich lerne einfach geduldiger mit mir zu sein und liebevoller und ich bin nicht mehr im Selbsthass oder in dieser Scham so doll, dass ich das einfach einige Dinge manchmal nicht beim ersten Mal auch so einen ordentlichen Umgang damit finden kann, weil ich das alles noch übe. So, ich übe das alles noch. Also ich bin noch voll in so einem Learning so und brauche viel Zeit manchmal für Dinge und bin auch echt so in negativen Glaubenssätzen natürlich meistens noch unterwegs. Aber ich habe halt wirklich jeden Morgen die Möglichkeit, das mit meiner Sponsorin zu teilen, darüber zu sprechen. Und schon entkräftet sich das Ganze so, ne? Und schon ist die Macht dieser Gedanken auch weggenommen. So. Und ich, ja, ich wende mich immer wieder an meine höhere Macht, so, an meine höhere Kraft so. Und das ist meine Art, ja, wie ich damit umgehe. So und Dinge, die ich nicht lösen kann, für die ich kein Ja, kein Nein, keine Entscheidung habe oder einfach merke, ist es mir jetzt zu groß, die gebe ich einfach ab. Ich gebe das ab. Cool. Ich sag, es ist halt wirklich, ich gebe das ab und sage, ich. Manchmal dauert es einen Tag lang oder man hat jetzt die Antwort nicht auf eine Frage und dann hat man immer die Möglichkeit, seine Higher Power zu fragen und sagt, hier entscheide du einfach. Ich lasse mich jetzt einfach mal reinfallen in den Fluss des Lebens und versuche nicht alles zu kontrollieren. So. Und ich vor allen Dingen dieses Urvertrauen, sich wieder zurückzugewinnen, dieses, ich kann das jetzt hier nicht beeinflussen, es passiert hier gerade irgendwie irgendwas, was mir nicht gefällt. Ich kann jetzt hier gerade in diesem Moment nichts machen, aber ich muss jetzt ja nicht auch mich in dieser Opferrolle, in diesem Leid verstricken, sondern ich kann jetzt einfach mal gucken, warum es passiert und vielleicht den Sinn dahinter ein bisschen später auch mal verstehen und einfach wissen, das ist einfach Teil einer Ordnung, die eben sein darf. So, und ich kann nicht mehr alles kontrollieren, das ist schon super entspannt, das überhaupt sich klar zu machen.
Ja.
Man wird trotzdem immer wieder versuchen, aber sich da rauszuholen, selber zu sagen, ich bin machtlos. Ich bin nicht nur dem Alkohol und den Drogen gegenüber machtlos. Ich bin auch jeder Situation gegenüber machtlos. Ich bin allen Handlungen und Nichthandlungen anderer Menschen gegenüber machtlos. Ich bin den Entscheidungen und Prägungen und Prozessen anderer Menschen gegenüber machtlos. Ich kann das jetzt hier nicht lösen. So, deswegen gebe ich es ab. So, und das ist eigentlich das Heilsamste überhaupt, wenn man das schafft. So, dann kann man auch wirklich echt ein bisschen leichter durch den Tag gehen.
Ja.
Und natürlich gelingt einem das auch nicht immer. So, aber der Versuch ist immer da, so, ne? Und das, ich versuche es wirklich alles abzugeben, was mir zu viel ist, so. Und mich wirklich, wenn ich merke, ich habe ein Kloß im Hals und irgendwas triggert mich, macht mich traurig, dass ich mir echt Zeit nehme und nicht irgendwie die nächste Netflix-Serie durchsuchte, sondern mich hinsetze und reinspüre. Manchmal schaffe ich das nicht sofort. Es dauert manchmal ein paar Tage so, aber dann merke ich, es ist immer noch dieses Unbehagen in mir und ich merke auch an meinem Verhalten, dass wenn ich im Mangel bin oder im Minderwert, ich merke das total, dann kaufe ich irgendwelche Sachen oder ich ja belohne mich mit irgendwas und ich merke dann, ich mache auch unvernünftige Käufe, so eine Sache mit Geld umgehen ist auch so ein Thema bei mir.
Mhm.
Ich merke, ich kompensiere, ja, und dann merke ich, okay, du brauchst jetzt echt Zeit, damit mal wieder ins Fühlen zu kommen und das mal wirklich dir anzuschauen. So. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber ich mach's dann auch. Und dann kommt der Heulanfall, dann sitze ich da und weine einfach, weil es meistens einfach auch die kleine Annemarie in mir ist, die gerade gesehen werden will und mal in den Arm genommen werden will.
Mhm.
Gerade wenn die Zurückweisungswunde wieder kickt und ich merke, ich fühle mich nicht genug, nicht genug einfach für alles. So, ne? Und ja, dann einfach mich mit meinem inneren Kind auseinanderzusetzen und zu sagen, hier, was brauchst du gerade? Ich bin da. So, ich bin jetzt hier, ich halte dich, ist alles gut. Und dann kommt es auch schon meistens. Also ich bin so dankbar, dass ich mittlerweile weinen kann. Ich kann weinen. So, also ich, nicht dieses, die ganze Welt ist schuld, dass es mir so schlecht geht, weinen, sondern so tiefen Schmerz rausweinen und dann aber trotzdem verantwortlich zu bleiben und mich selbst in diesem Zustand und dieses kleine verletzte Kind in mir zu halten. So, und da zu sein und das nicht im Außen zu suchen, nicht andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, wie es mir gerade geht, sondern immer wieder bei mir zu schauen, was ist mein Anteil jetzt hier an diesem Gefühl gerade, was kann ich für mich tun? Und das ist tägliche Praxis, die ich wirklich übe, weil du wirst es im Außen nicht finden. Du wirst es im Außen nicht finden. Sondern genauso wie Alkohol keine Lösung ist, wirst du nicht irgendeinen Menschen dafür verantwortlich machen können, was in dir los ist. So, und das ist halt, ja, das ist auch sowas, tägliche Praxis, die ich wirklich immer wieder verfolge, wo ich einfach merke, es hilft. Ja.
Ja, absolut. Und diese ganze Arbeit an sich, oder die, ja, was heißt Arbeit, aber hinschauen, es ist auch es ist eine Form von Anstrengung, es ist irgendwie eine Form von Arbeit, es ist so wunderschön, oder?
Ja. Ja, es führt dann in die Selbstliebe auch, ne? Und es macht einen liebevoller mit sich, wenn mal was nicht klappt. So. Ja. Das, die Verbindung zu mir selbst, das
Ja.
ist dadurch sehr gestärkt. So. Und das
Ja.
macht einen wiederum auch das Mitgefühl und die Empathie für andere Menschen macht es größer,
Ja,
ne?
wie geht's dir heute
Irgendwo.
in sozialen Verbindungen und Freundschaften und Beziehungen? Wie sieht so dein Sozialleben aus, nüchtern?
Ja, es ist verblüffend, wie heilsam das Umfeld wird, wenn man selbst innerlich heilt. Also innen wie außen, sage ich immer. Das ist so krass. Also ich habe so viele tolle neue Freunde in den letzten 2 Jahren insbesondere. So einen heilsamen Kreis an Frauen vor allen Dingen auch und auch an Männern, also an Bekanntschaften und auch an ja, gerade Menschen, mit denen ich so auf Festivals fahre oder so. Es ist ein Freundeskreis, der sich entpuppt hat. So, und die sind sehr authentisch und sehr gesund und spielen halt auch Drogen keine Rolle. So, das ist, weil halt gerade diese Esoterik-Spirit-Szene ja wirklich das nicht so fördert. Also die Menschen haben einfach größtenteils begriffen, dass das eben absolut das Wachstum hemmt, wenn man sich irgendwas reinballert. So, und das ist halt, ja, ich umgebe mich wirklich, und es sind Menschen in mein Leben gekommen, die genau diese Werte eben auch vertreten, die wirklich auch heilen wollen, die alle ihr Päckchen mittragen. Aber ich ziehe immer mehr Menschen gerade in mein Leben, die sich auch auf diesem Weg befinden. Und das ist total schön. Ich bin da ganz dankbar. Und ich habe natürlich auch trotzdem langjährige Freundschaften, wie meine Kathi zum Beispiel. Oder auch mit meiner großen Schwester, diese Verbindung. Auch mit meiner kleinen Schwester. Diese tiefe Liebe, die ist schon über Jahre da. So, die sind auch, diese Menschen haben mich nie verlassen und waren auch immer standen immer hinter mir. Aber jetzt entstehen gerade so die letzte Zeit so tolle Freundschaften und es ist so viel Liebe im Raum jedes Mal. Und ja, ich lade mal alle in meinen Garten ein oder werde irgendwo eingeladen. Es ist so schön. Ich hatte nie Freunde. Ich hatte nie richtig, außer diese zwei Leute, die ich gerade genannt habe, meine Schwester und die Kathi, hatte ich nie richtige Freunde. Also ich hatte schon immer mal Freundschaften, wir haben uns auch gern gehabt, aber da waren immer Drogen im Spiel. Und sobald Drogen im Spiel sind, sind Beziehungen irgendwann irgendwie von Haus aus einfach toxisch. So, das ist einfach so. Es geht irgendwie nicht ohne. Also es kann nichts Gesundes daran sein, wenn beide Parteien so Drogen konsumieren. Das ist leider so. Früher oder später hat es immer gekracht oder haben wir uns gegenseitig enttäuscht oder belogen und betrogen. Und deswegen ist es so schön, jetzt endlich Freunde zu haben. Die wissen alles von mir, die wissen, dass ich trocken bin, die wissen, dass ich clean bin. Ich kann ganz ehrlich sein mit allem und ich fühle mich unglaublich wohl, so. Und das ist, ja, kann authentisch sein, so auch. Und ja, also mein soziales Umfeld ist gerade wirklich sehr, sehr schön.
Boah, es freut mich so. Wirklich, wirklich
Ja.
toll. Oh, danke, danke, danke. Liebe Annemarie, danke fürs Teilen deiner Geschichte. Gibt es noch
Gerne.
irgendwas, was du sagen möchtest oder was dir noch auf dem Herzen liegt? Irgendetwas?
Ja, seid liebevoll mit euch so und seid euch das wert, den Weg zu gehen und immer wieder einfach aufzustehen. Es gibt Hilfe, ja, sich bloß öffnen und den Weg gehen so und ja, nie aufgeben auf jeden Fall und Hilfe holen so. Und vor allen Dingen mit Sicherheit liebevoll und geduldig sein in dem ganzen Prozess. Das kann ich wirklich sagen. Das ist ganz wichtig so. Und ich ja, grüße alle Menschen von Herzen, die das hören und wünsche einfach allen wirklich ganz viel Heilung und ein schönes, lichtvolles Leben und einen Weg vielleicht daraus. Wer auch immer gerade struggelt, kann es funktionieren. Ja, es funktioniert, ja.
Ja, du bist das allerbeste
So.
Beispiel, absolut.
Ja, es gibt einen Weg daraus, auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall auch. Das war so schön, das Gespräch.
Ja, ich
Ja.
fand's unfassbar schön. Es ist so toll. Nochmal danke, dass du hier bist. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und genau, das war's. Dann wünsche ich dir einen wunderwunderschönen Tag noch. Einen schönen. Schönes Restwochenende sozusagen.
Ja, auch.
Und ja. Gut, dann bis ganz bald.
Ja, bis ganz bald, Liebe, und danke für deine Arbeit.
Danke dir, danke dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's für heute. Das war Teil 2 mit Annemarie. Ich hoffe, ihr konntet euch was für euch mitnehmen. Ich hoffe. bin mir sicher, ihr konntet euch viel für euch mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Ein sehr gehaltvolles Gespräch, wie ich finde. Und genau, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann kommentiert und follow, subscribe sozusagen. Das hilft unglaublich, die Sichtbarkeit zu erhöhen, oder teilt es auch an einen Freund oder Freundin, die das Thema interessiert oder die diese Folge gut tun würde oder so. Ich bedanke mich bei euch und sag mal bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche und fühlt euch umarmt. Eure Linda von Soberart.